Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Marcel Langenbach mit einem Beitrag aus der Reihe Radiologie Basics zum Thema CT-Thorax. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Heute wieder eine weitere Folge mit Marcel Langenbach in Boston zugeschaltet. Wahrscheinlich schon allen bekannt hier im Klinisch Relevant Podcast. Marcel, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Du hast dir heute wieder ein wichtiges Thema rausgesucht im Bereich Radiologie, CT-Thorax. 15 Minuten wollen wir über das Thema sprechen. Du hast es gerade schon gesagt, Marcel, CT-Thorax, das war ja während Corona, so, das hat ja jeder praktisch wie so einen Handschlag bekommen, der die Klinik betreten hat, hat eine riesen Bedeutung bekommen. Welche Fragestellung kann ich denn mit einem CT-Thorax überhaupt beantworten? Also warum gibt es oder welche Gründe gäbe es für dich, einen CT-Thorax zu machen?
Ja, hallo Kai. Schön, dass ich wieder da sein darf. Immer eine besondere Freude. Macht auch Spaß, mal über die Sachen nochmal so zu reden.
Gleichfalls.
CT-Thorax ist ja ein extrem breites Feld. Und du hattest jetzt mit Covid-19 damals, hat das sicherlich Einzug auch in die breiten Medien gehalten. Versuche ich das mal irgendwie kurz einzuordnen. Also CT-Thorax heißt ja, wir machen eine Schnittbildgebung mit Röntgenstrahlen im Grunde vom Schultergürtel bis zum Zwerchfell. Das ist ja im Grunde das, was den Thorax oben und unten begrenzt, rechts und links und vorne und hinten wird er durch die Haut begrenzt. Die Arme nehmen wir jetzt mal aus. Das heißt, das ist unser Feld, in dem wir uns heute bewegen. Und wir hatten ja schon gelernt, CT, the tube of truth, also die Röhre der Wahrheit. Wir können fast alles damit sehen. Halt mit dem Preis, dass wir Röntgenstrahlen auf den Patienten applizieren müssen. Aber das ist ja nicht immer ganz so schlimm und ganz oft ja dann auch ganz notwendig, dass wir das machen. Ja. Was können wir uns anschauen? Wir können uns die Lunge an sich anschauen, wie bei Covid-19, wie bei Lungenerkrankungen. Das heißt, wir schauen uns das Lungengewebe sehr gut an. Das CT ist definitiv die beste Modalität, die Lunge bzw. die Lungenstrukturen zu beurteilen. Das heißt, das können wir da anschauen. Was können wir noch sehen? Die Weichteilstrukturen. Das heißt, insbesondere das Mediastinum mit den dort liegenden Organen, vor allem wichtig für die Speiseröhre, aber auch das Herz, was wir heute mal ein bisschen ausklammern wollen. Und natürlich auch die Brustwand, Lymphknoten und natürlich auch die Knochen. So, das sind im Grunde alle Strukturen und wir können uns eigentlich alle Strukturen gut bis sehr gut angucken, die wir im Thorax vorfinden.
Ja. Und da müsste ich noch mal ganz kurz zwischenfragen, ist denn CT-Thorax gleich CT-Thorax oder gibt es unterschiedliche Modalitäten, unterschiedliche Formen oder Techniken von der CT-Thorax-Untersuchung?
Genau, die Modalität, noch mal das zur Rekapitulierung, ist ja das CT mit CT-Computertomographie mit Röntgenstrahlung. Wer noch mal ganz vorne anfangen möchte, kann in unsere erste Folge noch mal reinschauen, wo wir alles die wir quasi einmal einen groben Überblick über die Radiologie geben. Das heißt, an den Röntgenstrahlen können wir nichts ändern. Was wir aber ändern können, ist, wie viel Strahlung applizieren wir. Reicht uns ein Niedrigdosisbereich, also sogenanntes Low-Dose-CT, wie man es zum Beispiel bei Covid gemacht hat, wie man das bei Veränderungen der Lunge, wenn man sich nur die Lunge anschauen möchte, machen kann. Reicht uns ein normales CT ohne Kontrastmittel? Also wir müssen dem Patienten kein Kontrastmittel, welches jodhaltig ist, über die Vene geben. Brauchen wir Kontrastmittel? Das benutzen wir dann, wenn wir zum Beispiel uns Weichteilstrukturen anschauen wollen, weil verschiedene Weichteile verschieden gut oder schlechtes Kontrastmittel aufnehmen und dadurch der Kontrast einfach fürs menschliche Auge zum Anschauen besser ist. Und der letzte Schritt ist, muss der Patient oder sollte der Patient vielleicht Kontrastmittel trinken? Das kann er nämlich auch machen. Das macht man dann zum Beispiel, wenn man sich Veränderungen von der Speiseröhre anschauen möchte. Klassische Fragestellung ist hier der Tumor oder zum Beispiel nach einer OP oder einem Trauma, ob denn irgendwo Kontrastmittel austritt, also ob die Speiseröhre ein Loch hat oder ein Riss. Das sind so im Grunde die verschiedenen Stufen, die wir abhandeln können.
Das heißt, also die Dosis der Strahlung, das ist ein Schalter sozusagen, den wir beeinflussen können oder den wir wählen müssen. Und dann die Gabe von IV-Kontrastmittel oder eben oralem Kontrastmittel, wenn es um gastrointestinale Fragestellungen geht. Wann würde ich ein Low-Dose-CT nehmen und wann würde ich eine normale Dosis von Strahlung nehmen? Bei welcher Fragestellung?
Also wenn es rein um Lungenveränderungen geht. Also die klassischen Fragestellungen sind hier oder im Grunde alles das, was, also wenn man zum Beispiel auf Infektsuche ist und ein Röntgenthorax nicht ausreicht, einfach weil natürlich der Überlagerung da ist und man nicht so die höhere Ortsauflösung hat, dann reicht ein Low-Dose-Thorax. Klassische Fragestellungen waren Covid oder sind Covid-19, Pneumonien bei Patientengruppen mit erhöhtem Risiko, insbesondere hierbei Fragestellung nach einem pulmonalen Fokus bei Patienten, die sich in der Immunsuppression befinden. Das sind so eigentlich so die klassischen Low-Dose-Thorax-Indikationen. Wenn man dann auch sehen möchte, sieht das eher bakteriell aus vom Verteilungsmuster, viral oder spricht vielleicht auch was für einen Pilzbefall der Lunge. Das sind so die klassischen Sachen, wenn wir ein Low-Dose-CT des Thorax machen.
Und alles andere würde man mit einer hohen Dosis betreiben?
Hoch ist ja immer so relativ. Wir liegen bei einem Low-Dose-CT mit einem, ich sag mal, normalen Scanner, den man in einem normalen Haus findet, bei ungefähr 10 Röntgenthorax. Also es ist gar nicht so viel mehr. Ein normales CT ist dann schon ein bisschen höher, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, da sollte man nur eins im Jahr von haben. Also es ist jetzt nicht schlimm, wenn man da irgendwie mehrere hat. Natürlich ist dann immer ein Risiko mit Strahlung da, aber es ist im kalkulierbaren Maße. Tatsächlich muss man sagen, gibt es wenig Indikationen für ein Volldosis-CT des Thorax ohne Kontrastmittel. Weil wann wollen wir ein Volldosis-CT machen, wenn wir zum Beispiel einen Verdacht auf einen Tumor oder ähnliches haben oder Weichteilstrukturen anschauen wollen? Da geben wir aber lieber Kontrastmittel. Das heißt eigentlich nur, wenn wir ein CT machen wollen, was die knöchernen Strukturen gut abbildet und wo wir keinen Verdacht auf irgendwelche Weichteilproblematiken haben. Also zum Beispiel jetzt der Patient hat einen, hat zum Beispiel irgendwie vom Pferd gefallen und hat einen ganz klaren Klopfschmerz über der Brustwirbelsäule. Dann, und vielleicht noch einen Druckschmerz über den Rippen und wir haben einen Röntgenthorax gemacht und nicht so richtig was gesehen und dann noch einen Röntgen von der Wirbelsäule auch nicht richtig was gesehen, dann macht man einen CT-Thorax ohne Kontrastmittel mit normaler Dosis, um die zwei Stellen zu sehen. Wenn man jetzt nur die Wirbelsäule sehen würde, würde man nur die Wirbelsäule einblenden, dass man ein bisschen Strahlung spart. Aber das wäre so das klassische Indikation, eine der wenigen Indikationen, die mir jetzt einfallen würden, ohne Kontrastmittel, außer potenziell eine Kontrastmittelallergie. Ansonsten sind dann die klassischen Fragestellungen tatsächlich Lymphknotenstationen im Thorax, Verdacht auf Tumor, Lungenkarzinom, irgendwelche Mediastinaltumoren. Das sind so die Klassiker, die man dann mit Kontrastmittel sich anschaut.
Und das Kontrastmittel, würde das von Tumoren aufgenommen werden zum Beispiel? Oder die Lymphknoten, erscheinen die dadurch heller in der Struktur, oder?
Exakt. Das ist im Grunde fast jeder Tumor ist besser durchblutet als das drumherum liegende Gewebe. Vor allem, es liegt ja, Mediastinum ist ja im Grunde so ein fettgewebiger Sack, der vom Hals direkt bis zum Abdomen reicht. Das ist ja im Grunde nichts anderes als so ein Schlauch mit Fett und den Organen und Gefäßen da drin. Fettgewebe nimmt mehr oder weniger Kontrastmittel auf, eher tendenziell etwas weniger, außer es ist entzündlich verändert und die Lymphknoten oder Tumoren grenzen sich dann sehr gut davon ab und wie alle anderen Organe auch. Aber
man sieht dann, wenn das nicht dahin gehört, das ist schon auffällig dann.
Mir ist gerade nochmal eingefallen, du hattest es ja gerade schon angesprochen, wir haben ja schon eine Basisfolge gemacht zu Techniken in der Radiologie. Da hattest du ja auch von unterschiedlichen Geräten gesprochen, also diese 128-Zeiler und so weiter. Das kann man sich auf jeden Fall auch nochmal anhören und man sollte sich auf jeden Fall auch nochmal die Folge zu Röntgenthorax anhören. Die hast du ja auch schon gemacht. Aber um das nochmal zusammenzufassen, letztlich ist CT-Thorax total wichtig in der diagnostischen Wertigkeit, was die Erkrankung von Lungen, von der Lunge und vom Mediastinum betrifft, was die Erkrankung von Knochen im Thoraxbereich betrifft und natürlich das Herz, das haben wir gerade gesagt, das klammern wir aus, weil das nochmal eine eigene Folgebedarf, da bist du ja auch Spezialist, da sprechen wir bestimmt separat nochmal drüber. Also Tumore, Entzündungen, interstitielle Lungenerkrankungen, und dann kommt einfach das CT ins Spiel. Ne? Wann würde man eigentlich, macht ein MRT vom Thorax eigentlich Sinn irgendwann? Ist das irgendwie noch?
Zum Ersten was zum MRT vom Thorax, bei Kindern manchmal ja, weil man einfach, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel einen Mediastinaltumor hat, was es ja leider gibt, dann möchte man dem Kind, im Fall, die brauchen ja ganz viele Verlaufskontrollen. Und je jünger man ist, desto höher ist ja das Risiko, durch Strahlung Folgeschäden zu haben. Jetzt nicht unbedingt den akuten Strahlenschaden, dafür reicht es nicht, aber quasi das Risiko eines Tumors, eines strahleninduzierten Tumors steigt ja. Da sagt man, man macht vielleicht doch mal ein MRT. Problem, MRT dauert immer Zeit, die Akquisition der Bilder und durch das Atmen, alles, was sich bewegt, ist im MRT ja immer schwer. Das kennt man ja vielleicht selber, wenn man schon mal ein MRT hatte und ein bisschen gewackelt hat, dann sehen die Bilder immer nicht so schön aus. Das ist natürlich bei der Lunge, das Herz bewegt sich immer im besten Fall. Die Lunge bewegt sich auch immer im besten Fall. Die Gefäße bewegen sich, die Aorta pulsiert. Das ist also alles erschwerte Bedingungen. Von daher sind die Einsatzgebiete sehr limitiert. Natürlich kann man auch Veränderungen an der Brustwand versuchen oder an den Rippen versuchen zu erfassen, aber auch da hat man das gleiche Problematik. Also es gibt Einsatzgebiete, aber sehr limitiert. Und klar, neue Sequenzen, neue Scanner helfen, weil sie immer schneller werden. Aber trotzdem ist nach wie vor die CT da, die Diagnostikum der Wahl. Was mir jetzt noch eingefallen ist, haben natürlich ja nicht nur die Lunge und das Mediastinum, sondern auch noch ganz viele Gefäße da.
Ja, gut, dass du es sagst.
Die Lunge. Genau, in Notfalldiagnostik kommen wir wieder zum Tube of Truth. Die Amerikaner sind ja sehr großzügig, was die CT-Diagnostik angeht. Das heißt, hier bekommt eigentlich jeder Patient, der in die Notaufnahme kommt und sagt, er hat irgendwie ein bisschen Druck oder Brustschmerzen, erstmal ein CT vom Thorax. Weil was will man sehen? Man will die Akutpathologien sehen. Neben dem Herzinfarkt, der vielleicht auch durchs EKG oder durch Troponinveränderungen auffällt, sind natürlich so Sachen, die das verursachen können, eine Lungenembolie oder eine Aortendissektion. Und auch die kann man sehr gut sehen. Das erfordert auch intravenöses Kontrastmittel, etwas anders, wie das quasi für die Tumore der Fall ist, wenn man natürlich die Arterien bzw. die Lungenarterien kontrastiert hat, das sind ja andere Zeitpunkte, aber vom Prinzip her ganz ähnlich und auch das kann man super sehen.
Vom Zeitpunkt her ist das anders, das heißt, man würde eine Leeraufnahme machen, man würde das Kontrastmittel geben und dann relativ schnell dann auch nochmal mit Kontrastmittel die CT-Untersuchung durchführen, oder?
Man braucht gar nicht ohne Kontrastmittel. Tatsächlich macht man es nur mit Kontrastmittel. Man muss halt immer nur gucken, wann man die Aufnahme sozusagen macht. Okay. Kurz zur Rekapitulierung, quasi Lungenarterien. Man kann sich das sozusagen im Live-Bild angucken, wie das Kontrastmittel macht. So ganz niedrig Dosis, man sieht das Kontrastmittel kommen und löst das Bild im Grunde dann aus, wenn das Kontrastmittel entweder in den Lungenarterien ist oder dann in der Aorta für Lungenarterien oder Aorta. Und für venös typischerweise so 100 Sekunden nach der Kontrastmittelgabe, so in dem Bereich.
Okay. Und das war bei den soliden Tumoren, bei den Fragestellungen wäre das halt einfach vom Verteilungs, das braucht wahrscheinlich einfach mehr Zeit, um sich zu verteilen, das Kontrastmittel.
Ja, okay. Ganz richtig, ganz richtig. Deshalb wartet man da einfach die 100 Sekunden.
Mhm. Und dann sieht man einen Gefäßabbruch, wenn es dann tatsächlich zu einer Embolie gekommen ist.
Tatsächlich ja. Da ist das Gefäß dann einfach zu. Im Grunde wie halt, wenn der Zufluss oder Abfluss verstopft ist. Da ist dann wirklich so ein kleiner Pfropfen drin und dann sieht man den Keil, der dahinter meistens aufgeht, weil das Gewebe dahinter ist natürlich dann auch nicht versorgt.
Mhm. Bei der Dissektion, wie würde das aussehen?
Man sieht richtig die Ablösung von der Gefäßwand. Also man hat, normal sieht die Aorta ja aus, wenn man ein Bild hat mit einer Kontrastierung in der arteriellen Phase, wie im Grunde ein heller Gartenschlauch, ganz bildlich gesprochen. Und wenn man eine Dissektion hat, dann löst sich ja irgendwo die Gefäßschicht, die innere Gefäßwand, die Intima von den anderen Schichten ab. Und man hat im Grunde wie so eine Membran da drin, im Grunde wie fast, ja, kann man vielleicht sagen, wie wenn eine Schlange sich häutet, sieht das dann aus, richtig so geschlängelt dann da drin. Und tatsächlich, wenn jemand, der etwas tiefer in der Materie ist oder das mal sieht, typischerweise das echte Lumen, also das sozusagen, wo das wirklich noch Strom drauf ist, ist meistens das kleinere und das falsche Lumen ist tatsächlich das größere und es ist natürlich wichtig, dass es das echte kleine Lumen nicht komplett zu ist, sonst ist der Rest nicht mehr versorgt adäquat. Nur so als kleiner Exkurs, weil wir sind ja, glaube ich, auch schon fast wieder durch mit der Zeit.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob ich noch eine Frage stellen darf.
Klar, die letzte Frage.
Letzte Frage, last call. Die Durchführung der Untersuchung, das ist ja das eine, ne? dass ich Kontrastmittel gebe und den Scan durchführe. Und dann kriege ich immer mit, dass dann so Rekonstruktionen gemacht werden. Das heißt, was habe ich darunter zu verstehen? Das sind dann einfach softwarebasierte Umrechnungen der Bilder, die generiert worden sind? Oder was ist das?
Exakt. Ich versuche das jetzt mal in 60 Sekunden noch so als letzte Antwort zu verpacken. Wir haben die Originaldatensätze. Das ist meistens in axialer Schichtform, das heißt quasi der Querschnitt durch den Patienten, aufgenommen, weil das CT-Gerät dreht sich ja im Grunde wie so ein Kreisel um den Patienten drumherum. Mhm. Und der Patient liegt in der Mitte. Das heißt, so nehmen wir die Bilder auf. Und dann kann man zwei Sachen machen. Einmal, es gibt verschiedene Fenstereinstellungen, weil der Mensch kann nur 30 Grauwerte sehen und auch der Radiologe kann nur 30 Grauwerte sehen.
Auch Menschen,
man glaubt, nein. Deshalb muss man das so ein bisschen so fenstern für den Bereich, den man sehen will. Das zum Beispiel für das Lungenparenchym sieht man dann, das ist immer so ein helles Bild, meistens ist alles andere weiß, die Luft ist schwarz und so sieht das aus. So ein typisches, das sind die Fenster dann schon, Weichteilfenster, da wirkt das Ganze etwas in mehr in Graustufen, die Lunge ist aber dann zum Beispiel komplett schwarz. Das sind Fenstereinstellungen, das kann man mit jedem Bild machen. Und dann gibt es noch Rekonstruktion, das heißt, wir können in verschiedenen Schichtebenen das angucken. Wir können das einmal transversal, axial, so wie es aufgenommen ist, anschauen. Man kann das aber auch noch in einer koronaren Schichtführung, das heißt, wenn man von Nase bis Hinterkopf sozusagen so von vorne nach hinten durchgeht oder von sagittal quasi wie ein Pfeil durch den Patienten durch und von rechts nach links uns die Bilder anschauen, wenn man das in verschiedenen Ebenen sich anschauen möchte. Das sind im Grunde, was man unter verschiedenen Rekonstruktionen und Fensterungen versteht. Und wenn man nette MTRs hat, und so ist das auch meistens, kriegt man zum Beispiel gleich ein Weichteil und ein Lungenfenster rekonstruiert von auf dem PC, ohne dass man selber nochmal umfenstern muss.
Das hast du schön in 60 Sekunden, na, vielleicht waren es auch 70, erklärt. Vielen, vielen Dank, super. Es war ein bisschen ein Galopp, aber ich finde das charmant mit den 15 Minuten. Klar gibt es Aspekte, die wir jetzt nicht besprochen haben. Man hätte natürlich jetzt auch über die ganzen unterschiedlichen Erkrankungsbilder und deren Besonderheiten sprechen können, aber das war jetzt ja auch nicht das Ziel des Ganzen. Danke, Marcel. Wieder viel gelernt von dir. Ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wieder sprechen.
Gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht schaffen wir es nächstes Mal in wirklich 15 Minuten. Ich glaube nicht. Dafür gibt es einfach zu viele Aspekte. Wenn noch Fragen offen sind, wir verlinken wieder, wie jetzt glaube ich üblich, so ein paar Seiten in die Shownotes, die mir im radiologischen Alltag ganz oft helfen und auch sicherlich vielen anderen helfen können. Nur als persönliche Tipps und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Genau so machen wir es. Also die Links, die du uns empfohlen hast, die du benutzt, die werde ich verlinken. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auch an uns schreiben, kontakt@klinisch-relevant.de, und dann werde ich den Marcel konsultieren und ihn fragen, ob er mir helfen kann bei den Fragen. Genau.
Sicherlich cool. Auch auf Instagram und LinkedIn und Twitter. Ich weiß nicht, wo er noch.
Yes. Das könnt ihr natürlich auch. Also Social Media ist natürlich auch möglich. Hey, Marcel, vielen Dank. Das war super. Bis ganz bald. Mach's gut.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.